Ja, Beziehungen machen unser Leben lebenswert. Ist doch so, oder? Ich weiß nicht, ob du das vielleicht anders sehen würdest, aber stell dir mal vor, wenn du alles Geld der Welt hättest, du hättest allen Luxus der Welt, wenn du Söhne hast, wer von euch hat Söhne? Dann wirst du relativ viel von Luxusgütern, tollen Autos, wie die aussehen, was sie für einen Motor haben, große Häuser, was für Leute verschiedene Netzwert haben. Wir haben letzt Ronaldo googeln müssen, verglichen mit Michael Jordan. Ist mega spannend. Wenn du alles hättest, was du dir wünschst als Geld oder Luxus, wenn du all das hättest, aber du hättest keine Menschen in deinem Leben, mit denen du dein Leben teilen könntest, die dich lieben, die dich annehmen, wie du bist, die du annehmen kannst, wie sie sind, die du lieben kannst, dann brächte der ganze Reichtum nichts. Es ist so. Beziehungen machen unser Leben lebenswert. Und wir als Christen, wir glauben an einen dreieinigen Gott. Ein Gott, drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der dreieinige Gott an sich ist schon ein Beziehungsgott. Er hat Beziehungen mit sich selbst. Der Vater hat Beziehungen mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist und umgekehrt. Und wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Das heißt, unser Gott ist ein Beziehungsgott und du bist ein nach Gottes Bild geschaffenes Beziehungswesen. Deshalb sind Beziehungen uns so wichtig und deswegen machen Beziehungen unser Leben eben erst reich. Und wir fühlen uns arm und einsam, wenn wir keine Beziehungen haben. Und deshalb spricht auch die Bibel, unser Buch, in dem wir von Gott hören und von dem, was Jesus gemacht hat, lesen wir ganz, ganz, ganz viel über Beziehungen. Eigentlich ist das ganze Buch von Anfang bis Ende ein Buch über Beziehungen. Und zwar zwei Arten von Beziehungen. Einmal eine horizontale Beziehung und einmal eine vertikale Beziehung. Wir haben in der Bibel eigentlich immer die vertikale Beziehung von Mensch und Gott als Thema. Und wir haben in der Bibel diese horizontale Beziehung von Mensch zu Mensch. Das ist eigentlich das, was die Bibel sagt, die Story der Bibel, dass durch Jesus Christus unsere Beziehung, deine und meine Beziehung, vertikal mit Gott wiederhergestellt wird. Durch das, was Jesus getan hat, als er hier vor 2000 Jahren gelebt, gestorben, auferstanden ist. Und die Geschichte der Bibel geht noch weiter und sie spricht davon, wie diese Veränderung der vertikalen Beziehung unsere horizontalen Beziehungen heil macht. Von Mensch zu Mensch, von Mensch zu Geschöpf, von Mensch zu Schöpfung. So, das ist die Story, grob zusammengefasst, in der Bibel. Wenn du jetzt noch nicht in der Bibel gelesen hast, das war jetzt kein Spoiler. Okay, es lohnt sich immer noch, Bibel zu lesen, aber das ist so die grobe Geschichte. Gott möchte, dass deine Beziehungen horizontal und vertikal heil werden. Und unser heutiger Text von Petrus im ersten Petrusbrief gibt dir den Schlüssel, wie das in deinem Leben gelingen kann. Bist du bereit? Wie gelingen vertikale und horizontale Beziehungen in deinem Leben? 1. Petrus, Kapitel 5, die Verse 5 und 7, bis 7, Entschuldigung. Klick mal bitte. Alle aber, umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Vers 6, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöre zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Also Vers 5, horizontale Beziehung, Mensch zu Mensch. Vers 6, vertikale Beziehung, Mensch zu Gott. Wenn ihr jetzt euch diesen kurzen Text anguckt, was ist der Schlüssel, das Schlüsselwort in diesem Text? Sagt's laut, nicht so demütig. Demut. Demut ist das Schlüsselwort. Schlüsselwörter erkennt man daran, dass sie häufiger vorkommen und dass sie eine zentrale Rolle in dem Text haben. Und in unserem Text heute Morgen ist Demut das Schlüsselwort. Machen wir mal eine Abstimmung. Hast du schon mal jemanden erlebt, der arrogant war, der schlecht über andere geredet hat und nur davon gesprochen hat, wie toll er ist, und du hast dir gedacht, boah, was für ein geiler Typ. Wer hat das schon mal erlebt? Zwei. Okay. Das sind die nicht richtig zuhören, wenn andere reden. Arrogante Menschen sind nicht so hoch im Kurs. Die sind nicht sehr beliebt und das aus gutem Grund. Und das ist nicht nur so für uns oder für fast alle von uns, das ist auch bei Gott so. Gott findet überhebliche Lappen ziemlich uncool. Das steht in unserem Text heute Morgen da drin. Und deshalb ist auch die erste Botschaft Gottes für dich heute Morgen, Achtung Ohrenspitzen, sei kein überheblicher Lappen. Bitte, sei kein überheblicher Lappen. Ich lese euch nochmal den Vers vor, Vers 5. Alle aber, umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Es gibt so einen miesen kleinen Stinker, der in deinem Herz lebt, in deinem und in meinem, der Beziehungen kaputt macht. Und das ist der Hochmut. In dir lebt ein überheblicher Lappen, der sich immer denkt, Servus, du Lappen, wenn er anderes sieht. Der da lebt in deinem Herzen. Sorry, ist so, es tut mir sehr leid. Und Petrus gibt in seinem Text zwei Optionen. Möchtest du ein überheblicher Lappen sein oder möchtest du demütig sein? Wofür entscheidest du dich heute Morgen? Jeder sagt, ja, ich weiß, es ist wie in der Kinderstunde. Ich weiß, was die richtige Antwort ist. Die Frage ist, ob du dich wirklich dafür entscheidest oder ob du eigentlich weißt, was richtig wäre, aber sagst, na gut, im Gottesdienst habe ich mein Gottesdienstgesicht, da weiß ich auch die Gottesdienstantworten, aber nachher bin ich wieder ein überheblicher Lappen. Oder vielleicht gerade jetzt, vielleicht denkst du dir gerade was über mich und das ist so ein bisschen überheblich lappenhaft. Lass es bitte. Vielleicht bist du jemand, der sich ständig mit anderen Leuten vergleicht und das tut, damit es dir besser geht. Und du guckst andere Leute da an und du blickst auf die so herab und denkst dir, ey, zum Glück bin ich nicht so dumm oder zum Glück bin ich nicht so dick oder zum Glück bin ich nicht so hässlich oder zum Glück bin ich nicht so nervig wie die Person. Dann möchte ich dich heute Morgen herausfordern, lass das bitte. Sei doch bitte kein überheblicher Lappen. Denn, in unserem Bibeltext steht, den Hochmütigen widersteht Gott. Oder vielleicht bist du gar nicht so drauf, vielleicht war aber jemand in der Gemeinde, in deiner Hausgruppe, in deiner Familie, war vielleicht blöd zu dir. Und du hast zu Recht etwas, das du dieser Person vorwerfen kannst. Dann sagt Gott zu dir heute Morgen, bitte, bitte, sei kein überheblicher, stolzer, hochmütiger Lappen und erzähl jedem von dem, was dein Bruder, dein Kumpel oder deine Mutter, dein Vater gemacht hat. Erzähl nicht jedem, wie doof der zu dir war. Sei kein überheblicher Lappen. Stattdessen mach, was Jesus gesagt hat, was du tun sollst. Vergib 70 mal 7 mal. Brauchst gar nicht erst anfangen zu rechnen. Er meinte jetzt nicht die Summe aus, oder was ist das Produkt bei Multiplikation? Das Produkt aus 70 mal 7, sondern er meinte eigentlich, hey, du sollst immer vergeben, wenn du Christ bist. Entscheide dich heute Morgen, wenn du etwas hast gegen jemanden hier oder in einer anderen Gemeinde, in einer anderen Gruppe, gegen deinen Chef oder was auch immer. Entscheide dich heute Morgen dagegen, ein überheblicher Lappen zu sein. Stattdessen sag, hey Gott, du hast mir mehr vergeben, als diese Person mir angetan hat. Du hast mir mehr vergeben, als ich vergeben muss. Deshalb entscheide ich mich heute Morgen. Ich vergebe. Ich werde nicht mehr über diese Person negativ reden. Und wenn du das gemacht hast, dann geh in den nächsten Tagen doch auf diese Person zu, sprich mit der Person darüber, aber nicht, um ihr zu sagen, wie dumm sie ist und wie doof sie ist, sondern sprich darüber und sag, was das mit dir gemacht hat und entschuldige dich dafür, wo du dazu beigetragen hast, dass die Situation so blöd war. Entscheide dich dagegen, ein überheblicher Lappen zu sein, weil Gott widersteht den Hochmütigen. Aber vielleicht bist du gar nicht die Person, die was abgekriegt hat, vielleicht bist du die Person, die ausgeteilt hat. Vielleicht hast du missgebaut gegenüber deinem Ehepartner oder gegenüber deinem Hausgruppenleiter oder irgendjemandem in der Gemeinde oder wem auch immer. Dann unterstehe dich, heute Nachmittag zu dem Ehepartner, zu dem Freund, zu dem Bruder zu sagen, hey, heute in der Predigt hat der Annelie gesagt, dass du mir vergeben musst. Unterstehe dich und stattdessen entschuldige dich bei dem, den du geschadet hast. Und wehe dir, du sagst, ich habe das mit Gott ausgemacht, er hat mir vergeben, du musst mir jetzt auch vergeben. Das ist genau das Gegenteil von liebevoll und demütig. Sei kein hochmütiger Lappen, bitteschön. Also ist Gottes Bitte, ist auch meine Bitte für dich und an mich natürlich auch. Denn Gott widersteht den Hochmütigen und du möchtest nicht gegen Gott stehen müssen. Also sei kein überheblicher Lappen wie der da, sondern sei demütig. Den Demütigen nämlich, steht in unserem Text, schenkt Gott Gnade. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Das Wort Demut ist so ein ziemlich altmodisches Wort, wo man sich so vorstellt, dass man davon einen Buckel kriegt, weil man die ganze Zeit so läuft. demütige Menschen. Früher im damaligen Kontext, das griechische Wort für Demut war ein negatives Wort. Ein demütiger Mensch, das war der Lappen in der damaligen Zeit. Das war der Schwache. Das griechische Wort, was wir hier haben für Demut, für umkleidet erstmal, umkleidet euch mit Demut, ist übersetzt wörtlich, zieht die Sklavenschürze an. Also legt euch das Gewand eines Sklaven an, umkleidet euch. Und das deutsche Wort Demut ist eigentlich Mut zum Dienen, Gesinnung eines Dieners. Ein demütiger Mensch ist jemand, der die Gesinnung eines Sklaven hat. Und das griechische Wort, wenn wir jetzt mal nicht aufs Deutsche gucken, weil im Urtext steht ja nicht das deutsche Wort, aber ist genau dasselbe drin. Das griechische Wort heißt so viel wie herabdenken. Aber nicht wie ein arroganter Lappen, herablassend, sondern sich selbst herabdenken und die Position eines Dieners einnehmen. Also Demut ist nicht, wenn du schlecht von dir denkst, sondern ist, wenn du weniger über dich nachdenkst und mehr über andere. Das ist Demut. Demut bedeutet, den anderen höher zu achten als dich selbst und ihm zu dienen. Und ich finde, das ist echt eine Herausforderung. Gott, glaube ich, ruft uns heute Morgen heraus, Diener zu sein. Nicht nur arrogante Lappen, die einmal in der Woche kurz dienen, sondern Diener zu sein. Versteht ihr den Unterschied? Diener sein ist eine Identitätsfrage, ist eine Seinfrage. Ein überheblicher Lappen, der kann auch mal Stühle stellen oder kann auch mal eine Predigt vorbereiten und dient mal zwischendurch. Es bleibt aber ein überheblicher Lappen. Gott ruft dich heraus, demütiger Diener zu sein. Also Demut ist die Grundlage für gesunde Beziehungen. Und überhebliche Lappen werden keine gesunden Beziehungen längerfristig haben. Also wenn du gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen stehst, die nicht so gut laufen, es kann sein, dass du gar nichts dafür kannst, aber ich empfehle dir, nimm dir doch mal vor, demütig zu sein. Vielleicht wird das diese Beziehung tatsächlich auf einen Aufwärtstrend wieder schicken. Okay, das ist die horizontale Ebene, also Mensch und Mensch, was wir in diesem Text heute finden. Lass uns weitergehen, Gang hochschalten und auf die vertikale Ebene gucken, die Ebene zwischen dir und Gott. Vers 6. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Entschuldigung, ich lese nochmal vor. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Oder kurz gesagt, küsse die Welle. Wenn du länger bei HDH bist, dann kennst du das Zitat, was gleich kommt. Ich möchte euch damit nicht langweilen, aber da es ein perfekt geniales Zitat ist, kommt da auch keine Langeweile auf. Ich erkläre es euch gleich. Also in unserer Predigtreihe, da geht es ja um den steinigen Weg als Gipfelstürmer, den steinigen Weg hin zur besten Ausblick der Welt oder zur besten Aussicht der Welt. Und in dieser Reihe, deswegen kommen auch ständig solche Wanderbilder, vergleichen wir unser Leben mit Gott mit einer Wanderung, die einen Berg hochgeht, hoch zum Gipfelkreuz, zu dieser Aussicht. Was Petrus sagen möchte für uns Gipfelstürmer ist folgendes: Mit Hochmut kommst du nicht hoch hinaus, mit Hochmut kommst du ganz unten an. Wenn du die Hochmut wählst, dann wirst du nicht nach oben kommen, dann wirst du nach unten kommen. Wenn du die Demut wählst, wirst du hoch hinauskommen. Das ist, was Petrus uns heute Morgen zu sagen hat. Es klingt vielleicht komisch, aber der beste Modus des Berganstieges ist auf den Knien. Wenn du auf deinen Knien demütig lebst, unter der mächtigen Hand Gottes, wird er dich zur rechten Zeit erhöhen und du wirst da oben ankommen. Das ist das Geheimnis. Und das macht einen Unterschied zwischen einer Predigtreihe, wo es um Leistungsprinzip geht. Streng dich an und immer weiter und immer weiter. Irgendwann kommst du oben an. Im Kontrast zu Evangelium, Gnade, Jesus. Du musst nicht perfekt performen, um oben anzukommen. Der Schlüssel ist die Beziehung zwischen dir und deinem Vater im Himmel. Der Schlüssel ist Demut. Wenn du demütig unter Gottes Hand lebst, wird er dich zur rechten Zeit erhöhen. So, was heißt das denn, sich demütigen unter die mächtige Hand Gottes? Ich lese dann, wenn mir gar nichts mehr einfällt, lese ich auch einen Bibelkommentar und da steht Folgendes drin. Nein, ich bereite mich gut vor, ich lese immer auch den Bibelkommentar. Das war ein Scherz. Und in einem meiner Bibelkommentare, ich benutze mehrere, da steht Folgendes. Die mächtige Hand Gottes ist die wirkende Gewalt Gottes, mit der er Realitäten setzt. Ich wiederhole nochmal. Die mächtige Hand Gottes ist die wirkende Gewalt Gottes, mit der er Realitäten setzt. Er bestimmt seinen Kindern Ort und Zeit und Verhältnisse, Gaben und Grenzen. Das ist die mächtige Hand Gottes, also dass Gott uns all das gibt. Gaben und Grenzen, Situationen und Verhältnisse. Mit anderen Worten, Gott ist Gott, er herrscht souverän über alle Dinge und er ist dafür verantwortlich, was in deinem Leben alles so passiert. Du hast auch Verantwortung, wenn du Mist baust, wird Mist bei rauskommen, ganz klar. Aber die Aussage von Petrus ist, Gott steht über all dem und er setzt die Realitäten deines Lebens. Den IQ, den du hast, den kannst du ein bisschen beeinflussen, aber den hast du einfach. Die Situation, in der du gerade drin bist, wenn du jetzt schon geschieden bist, dann bist du schon geschieden. Das kannst du nicht mehr ändern. Das ist jetzt einfach das, was in deinem Leben ist und wo Gott darüber herrscht und regiert. Das heißt, wenn Gott Realitäten setzt, dann fühlt sich das manchmal sehr gut an. 2014 im Juli, da wurde Deutschland Weltmeister. Das hat sich für mich sehr, sehr gut angefühlt und da hatte Gott bestimmt seine Hände mit im Spiel und er hat bestimmt auch die Brasilianer dann im Nachhinein getröstet. Das ist aber seine Sache. Aber es gibt auch Dinge in unserem Leben, die sind negativ und die fühlen sich schlecht an. Die Frage ist, ob du dich unter die mächtige Hand Gottes demütigst, der Realitäten in deinem Leben setzt. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Also erinnert euch bitte an den Kontext vom ersten Petrusbrief. Petrus schrieb diesen Brief an Christen in der Zerstreuung bei den Heiden im Römischen Reich, die verfolgt wurden aufgrund ihres Glaubens. Die wurden verleumdet, es wurden Gerüchte über sie in die Welt gesetzt, die wurden geschmäht und benachteiligt im Alltag, sie wurden verfolgt und in Gefängnisse geworfen, sie wurden misshandelt und auch getötet. Und Petrus schreibt diesen Brief an diese Christen und seine Botschaft ist nicht, hey, ihr müsst einfach mehr glauben, dann wird in eurem Leben alles gut sein, dann wird euer Konto voll sein, ihr werdet gesund sein und ihr werdet sehr, sehr alt werden. Nein, das ist nicht, was Petrus zu den Christen gesagt hat, als er diesen Brief geschrieben hat. Er hat stattdessen gesagt, hey Leute, ich weiß den ganzen Mist, der euch geschieht, ich weiß darüber Bescheid. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes und er wird euch erhöhen zu seiner richtigen Zeit. Ist es nicht krass? Also ich finde es zumindest sehr krass. Kommen wir zu dem Spurgeon-Zitat, das du wahrscheinlich schon kennst. Ich habe gelernt, die Welle zu küssen, die mich auf meinen starken Felsen wirft. Sorry. Also hätte der früher schon Mikrofon benutzt, dann hätte er da bitte das Mic droppen müssen. 10.000 Menschen, kein Mikrofon, dieser stämmige Mann mit großem Brustkorb brüllt diesen Satz in diese riesengroße Gottesdiensthalle. Ey, der Satz reicht. Krass, ich habe gelernt, die Welle zu küssen, die mich auf den Fels, auf meinen Fels wirft. Wer von euch stand schon mal am Strand und hat eine Welle unterschätzt und wurde dann umgeschmissen? Ja genau, okay, wir sind alle gleich blöd. Man denkt sich so, die geht bloß bis hier. Und du wirst umgeschmissen. Stell dir mal vor, da kommt eine Welle auf dich zu und du weißt, oh, die ist zu stark. Und du entscheidest dich in deinem Leben, hey, die küsse ich jetzt, weil die wirft mich auf meinen Fels. Wenn was Schlechtes in deinem Leben gerade ist, eine Sache, die du unangenehm findest, vielleicht ist für dich heute Morgen genau dran zu sagen, hey, die Welle küsse ich jetzt, weil diese Welle, die wirft mich auf Gott. Schon mal erlebt, in schwierigen Zeiten betest du mehr, betest du ernsthafter, mit mehr Leidenschaft, du liest mehr Bibel, weil du willst wissen, was Gott dir sagen möchte in deiner Situation. Genau das ist es. Die Welle wäscht über dich drüber. In dem Psalm heißt es, Gott, deine Wellen waschen über mein Leben. Ich bin hier am Ersaufen. Aber das ist der Moment, wo du wirklich ernst machst mit Gott. Ich möchte dich ermutigen, die Welle zu küssen. Vielleicht ist es so, dass du gerade eine belastende Situation auf der Arbeit hast. Ist es vielleicht für dich dran, die Welle zu küssen? Weil die dich nämlich auf deinen Gott wirft. Vielleicht gibt es eine Sache, die du dir unbedingt wünschst und Gott gibt dir diese Sache einfach nicht. Vielleicht ist dieses Nicht-Geben die Welle, die du küssen musst. Oder vielleicht hast du vor einer Weile eine Diagnose bekommen, die dich gerade eben komplett fertig macht, eine gesundheitliche Situation. Oder vielleicht hast du eine chronische gesundheitliche Situation. Vielleicht ist für dich heute Morgen dran zu sagen, hey Gott, ich küsse die Welle, weil die wirft mich auf dich. Demütige dich nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er dich erhöhe zu seiner Zeit. Als meine Schwiegermutter vor viereinhalb, fünf Jahren die Diagnose gestellt bekommen hat, Magenkrebs im Endstadium, da hat sie wie jeder Mensch, der diese Diagnose bekommt, extrem kämpfen müssen. Was mache ich mit dieser Info? Als Christ auch, wie gehe ich mit dieser Information um? Proklamiere ich das weg? Bete ich für Heilung? Ergebe ich mich einfach schicksalsergeben unter diese Diagnose? Was mache ich? Das ist eine ganz normale Reaktion, glaube ich, wenn du so eine Neuigkeit erfährst. Es tut mir leid, sie sind todkrank und wir glauben nicht, dass wir ihnen helfen können. Was machst du damit? Aber ziemlich schnell hat sie sich demütig unter die gewaltige Hand Gottes gebeugt. Was heißt das? Wie sah das bei ihr aus? Für sie bedeutete das, dass sie Gott eine Heilung zugetraut hat, ihm aber auch das Recht eingeräumt hat, sie nicht zu heilen. Sie hat mit uns zusammen um eine Heilung gebeten, aber immer mit der Haltung, hey, vielleicht heilt er mich, vielleicht nicht. Viele von uns haben das schon erlebt, dass Gott eingreift in Krankheiten und Menschen heil macht. Und wahrscheinlich haben genauso viele und wahrscheinlich auch dieselben Leute erlebt, wie das ist, wenn man betet und es passiert nichts. Und damals war ihr Motto Heilung oder Herrlichkeit. Und dieser kurze Satz, was ja eigentlich nicht mal ein Satz ist, dieses Motto Heilung oder Herrlichkeit, das ist die Kapsel, in der ich gesehen habe, wie meine Schwiegermutter sich demütig unter die große Hand Gottes gebeugt hat. Ich möchte euch einen Satz vorlesen. Die Jessie hat diese Woche ein Notizbuch gefunden von meiner Schwiegermutter, von ihrer Mama. Und das sind die letzten Worte, die sie in dieses Buch reingeschrieben hat. Mit Augen des Glaubens sehen, das heißt sehen auf das Unsichtbare. Ich freue mich auf den Himmel, auch wenn ich dort noch nicht war. Hilfe kommt zur rechten Zeit. Und vor dreieinhalb Jahren oder vor vier Jahren wurde klar, es ist die Herrlichkeit. Und sie ist mit Hoffnung und mit Freude ihrem Erlöser entgegengetreten. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Und er wird euch erhöhen zu seiner rechten Zeit. Die Frage für dich heute Morgen ist, bist du bereit, dich unter die mächtige Hand Gottes zu demütigen, belehrbar zu sein von Gott, anzunehmen, was er für dich hat, seine Verheißungen und seine Gebote gemeinsam zu nehmen? Bist du bereit, dich zu demütigen unter die mächtige Hand Gottes? An ihm dran zu bleiben, in guten wie in schlechten Zeiten, ihm zu vertrauen, dass er es richtig machen wird und dass er alles in seiner Hand hat. Vielleicht sagst du jetzt, ja, das will ich, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Du fragst dich vielleicht, ja, wie soll das gehen? Gute Frage, Petrus hat die Antwort für dich in Vers 7. Wandre unbeschwert. Vers 5, 6 und 7 kompakt. Alle aber, umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, horizontal. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, vertikal. Und wie das geht, steht es hier. Indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Da steckt drin, Gott meint es gut mit dir. Er fordert von dir nicht nur Demut, sondern er gibt dir auch Hilfe, wie du das machen kannst. Sag mal einer, oh Gott sei Dank. Ja, genau, Dankeschön. Ich muss sagen, ey, Gott sei Dank, Gott fordert es nicht nur von mir ein, sondern er sagt mir auch, wie es geht. Indem ihr eure Sorgen auf ihn werft, denn er sorgt sich für euch. Das griechische Wort Sorge heißt von seiner Wurzel her Kopfdrehen. Sorge kommt von Kopfdrehen. Kennst du das? Sorgen, wenn du nachts im Bett liegst und das Karussell fängt an, sich zu drehen. Du kannst nicht mehr einschlafen, weil das Karussell dreht sich zu schnell. Dir wird schlecht, wenn du darüber nachdenkst, was alles passieren könnte, in welcher Situation du gerade drin bist. Und du kannst nicht aussteigen aus dem Sorgenkarussell. Wer kennt das Sorgenkarussell? Okay, ja. Was du glaubst und was du denkst, bestimmt, wie du lebst. Was du glaubst und was du denkst, bestimmt, wie du lebst. Und vielleicht sind die Dinge, die du glaubst und die du denkst, die folgenden. Wenn du dir manchmal Sorgen machst, dass andere dich übervorteilen könnten. Wenn du dir Sorgen machst, dass, wenn du dich nicht um deine Belange kümmerst, keiner es sich darum kümmern wird und du am Ende der Gelackmeierte sein wirst. Wenn du dir Sorgen machst, dass Gott nicht in der Lage ist, in deine Lebenssituation einzugreifen, dann musst du selber schauen, wo du bleibst. Und dann bist du deines eigenen Glückes Schmied. Wenn dich diese Sorgen bestimmen, dann wirst du zu einem überheblichen Lappen. Wenn diese Sorgen dich bestimmen, dann kann die Beziehung zwischen Gott und dir keine anbetende, vertrauensvolle Beziehung sein. Wenn diese Sorgen dein Leben bestimmen, dann ist es nicht wirklich möglich, demütig vor Gott und vor den Menschen zu leben. Das Coole ist, Gott weiß es und er gibt dir den Schlüssel dafür, wie du demütig in diesen horizontalen, in diesen vertikalen Beziehungen leben kannst. Deshalb bietet dir Gott heute an, du kannst ausbrechen aus diesem Sorgenkarussell. Wirf alle Sorgen heute Morgen auf mich und lass sie bei mir. Mach mal kurz die Augen zu, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Du weißt genau, welches deine Sorgen sind. Ich werde gleich die Predigt beenden, aber ich gebe euch jetzt 30 Sekunden Zeit, einfach mal zu fragen, hey, okay, krass, was sind denn jetzt eigentlich die Sorgen, die mein Leben bestimmen, wo ich aus dem Karussell nicht ausbrechen kann und die ich Gott zuwerfen kann und darf? Gott sagt heute Morgen zu dir, du musst dich nicht um alles kümmern. Wirf deine Sorgen auf mich. Es gibt drei Sorten von Christen. Es gibt die Hochmütigen, die denken, sie sind demütig. Es gibt die Demütigen, die Angst haben, sie seien hochmütig. Und es gibt die Demütigen, die sagen, hey Gott, ich blicke auf dich. Meine Hilfe kommt von dir. Und ich möchte dich einladen, dass du vor allem nicht der Erste bist, möglichst von der zweiten Gruppe in die dritte Gruppe rüberrutscht. Sei kein Hochmütiger, der denkt, dass er demütig ist. Sei auch kein Demütiger, der Angst davor hat, dass er hochmütig sein könnte, sondern sei ein demütiger Mensch, der mit seinem Blick auf Gott fokussiert ist und Hilfe von ihm erwartet. Du bist ein Gipfelstürmer und du bist auf einem steinigen Weg und ich, weil es einfach mit dazugehört in dieser Predigtreihe, ende ich mit einem Bild von der Wanderung. Gott kennt deinen schweren Sorgenrucksack. Und deshalb tut er als dein Vater das, was jeder Vater und jede Mutter immer auf einem Wandertrip mit Kindern macht. Er bietet dir an, hey, ich weiß, der Rucksack ist unglaublich schwer. Komm, ich nehme den Rucksack und ich trage es für dich. Du darfst unbeschwert wandern. Gott, wir bitten dich, dass du unsere Herzen berührst und dass du unsere Gedanken auch berührst, Herr. Da, wo wir Sorgen und Ängste und unsere Überheblichkeit, unseren Hochmut kultivieren in unserem Kopf, in unseren Herzen, da bitten wir dich um Heilung und um Heiligung, Herr. Hilf uns, diesen hochmütigen Lappen, der in unserem Herzen lebt, immer mehr auszuhungern und uns ganz bewusst zu entscheiden, demütig uns unter deine Hand zu beugen, Herr. damit wir zu deiner Zeit erhöht werden können. Damit wir zu deiner Zeit am Gipfel ankommen und sagen können, ja, es war gut. Hilf uns, unsere Sorgen auf dich zu werfen, unseren Rucksack loszuwerden und mit dir die nächsten Schritte zu gehen. Gott, wir brauchen dich. Es gibt keinen Einzelnen hier in diesem Raum, der dich nicht benötigt und deine Hilfe nicht benötigt. Schenk uns Demut. Schenk uns Mut zu dienen.